Deutschlandfunk, Andruck.
Ab Januar sind sie raus, die Briten. Unter welchen Bedingungen auch immer verlassen sie nun die Europäische Gemeinschaft, das anscheinend nicht mehr so attraktive Bündnis, den gemeinsamen Markt. Für die AutorInnen eines neuen Sammelbandes ist das noch kein Grund zur Sorge um die Zukunft der EU. Die neue Europäische Union heißt dieses Buch, herausgegeben vom Politikwissenschaftler Andreas Grimmel. Und für diese neue EU können Integration und Desintegration nebeneinander bestehen. Unser Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter hat das Buch für uns gelesen.
Die Europäische Union, eine Erfolgsgeschichte aus zunehmender Integration, Demokratisierung und mehr Wohlstand. Das war einmal. Brexit oder die Frage, ob sogenannte illiberale Demokratien wie in Ungarn oder Polen dauerhaft Teil der EU bleiben können, zeigen, anstelle von Integration lassen sich vielmehr Stagnation oder gar Desintegration beobachten. Kommt nach immer mehr EU, jetzt also weniger EU?
Dieser Band geht davon aus, dass dies nicht zwingend der Fall ist und in der neuen Europäischen Union Integration und Desintegration keine sich ausschließenden Phänomene sind. Sie folgen insofern auch keiner Nullsummenlogik, in der ein Mehr des einen notwendigerweise ein Weniger des anderen bedeutet.
Der Politologe Andreas Grimmel lädt in seinem Sammelband dazu ein, eine neue Perspektive einzunehmen. Die Entwicklung der EU sei eben kein sich gegenseitig bedingendes Vor und Zurück. Integration und Desintegration seien vielmehr parallele Entwicklungen, die auch gar nicht so gegensätzlich seien, wie es auf den ersten Blick scheint. Grimmel und die Autorinnen und Autoren des Bandes legen diese Stränge gewissermaßen übereinander und zeichnen so das Bild einer neuen EU. Dieser neuen EU machen unter anderem Wertekonflikte zu schaffen, die sich in sozialen Netzwerken und Echokammern potenzieren. Der Streit etwa um Prinzipien des Artikel 2 des EU-Vertrags, also Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, bestünde nicht per se, sondern würde von den neuen Medien selbst angetrieben, argumentieren Monika Eickmüller und Hans-Jörg Trenz.
Der gegenwärtige, zu beobachtende kulturelle Backlash ist demnach das Ergebnis neuer digitaler und sozialer Medien. Mit anderen Worten, Medien reflektieren und verstärken politische und soziale Spaltungen über Werte nicht nur, sie prägen diese Spaltungen aktiv und werden so selbst zu einer treibenden Kraft dieser Konflikte.
Was zu einer weiteren Frage führt. Sind Werte und Zustand der Europäischen Union vielleicht immer nur so gut wie die Verfasstheit der einzelnen Mitgliedstaaten? Andreas Grimmel und sein Co-Autor Ireneusz Paweł Karolewski gehen dem Phänomen des Democratic Backsliding in Ungarn und Polen nach, also dem Prozess des schleichenden Demokratieabbaus. Dabei wollen sie nicht nur nachzeichnen, was das mit den betroffenen Ländern macht, sondern vielmehr, was die Tendenzen mit der EU als Ganzes anrichten.
Unsere These ist, dass die EU bisher sowohl Demokratie als auch Rechtsstaatlichkeit als Werte, aber nicht als rechtsverbindliche Regeln begreift, was sie derzeit zu einem schwachen Wächter von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit macht.
Karolewski und Grimmel zeichnen den bekannten Mechanismus nach, wie schrittweise zunächst in Ungarn und später auch in Polen die liberale Demokratie durch Angriffe auf Justiz, Medien und Zivilgesellschaft nach und nach demontiert wurde und sprechen eine Befürchtung aus, die bislang noch wenig diskutiert wird. Wenn steter Tropfen bekanntlich den Stein hüllt, könnten illiberale Demokratien mit ihren Praktiken irgendwann auch auf die europäischen Institutionen abfärben. Die Autoren beschreiben, wie der EU vielfach die Hände gebunden sind, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Mit dem gegen Ungarn und Polen gerichteten Artikel 7-Verfahren, das zum Stimmentzug der Mitgliedsländer führen könnte, hat es jedenfalls nicht geklappt. Grimmel und Karolewski führen auch die nur partiell wirkmächtigen Optionen von EU-Kommission und EuGH aus, mit Vertragsverletzungsverfahren und Urteilen gegen die Länder vorzugehen. Die EU befindet sich, so ihr Befund, in einem Widerspruch. Einerseits proklamiert sie Rechtsstaatlichkeit als einen zentralen Wert, kann ihn aber praktisch nicht garantieren.
Es ist kaum vorstellbar, dass die AutorInnen des Lissabonner Vertrags nicht an ein solches Szenario gedacht haben.
Kritisieren die Autoren die Tatsache, dass das Artikel 7-Verfahren leicht zum Stillstand gebracht werden kann, indem einfach zwei Länder sich gegenseitig zur Seite springen und das einstimmige Votum zum Stimmentzug verhindern. Die Macher des Lissabonner Vertrags kannten allerdings in der Tat noch keinen Orban, der mit Kaczynski paktieren würde und es tatsächlich bis zum Äußersten treiben würde. Grundsätzlich schien es in Brüssel lange Zeit undenkbar, dass Staaten, die sich im Beitrittsprozess demokratischen Standards verpflichtet haben, diese später planvoll unterlaufen würden. Zugegeben, es wäre zu viel verlangt, wenn die Autoren die entscheidende Lösung liefern könnten, über die sich Brüssel seit Jahren den Kopf zerbricht, nämlich wie jetzt Polen und Ungarn zur Umkehr gebracht werden können. Stattdessen belassen es die Autoren bei einer Vermutung, gegen die zwar nichts einzuwenden ist, die der Debatte aber wenig hilft.
Sollte die EU diese immer größer werdenden Risse in ihrem Fundament mittelfristig nicht kitten können, so würde dies eine Identitäts- und Legitimationskrise auslösen, die gefährlicher sein könnte als alle bisherigen Krisen.
Manche Krisen jedoch können in der EU, so paradox es klingt, auch gegenteilige Entwicklungen ankurbeln, nämlich mehr Verbindlichkeit von EU-Politik schaffen, wie Michel Knoth, Martin Große-Hüttmann und Alexander Kobusch unter anderem am Beispiel der EU-Klimapolitik ausführen. Anstelle loser Empfehlungen gehe der Trend hin zu einem strafferen Monitoring, ob die Mitgliedstaaten ihre nationalen Einsparziele auch tatsächlich erfüllen. Die Möglichkeit, über delegierte Rechtsakte Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Empfehlungen zu zwingen, zeige, dass die EU-Kommission im Lichte der Krise auch bereit sei, eine härtere Gangart zu wählen. Diese Härtung der Governance, so nennen es die Autorinnen und Autoren, erläutern sie anhand der Klimaambitionen der Juncker-Kommission. Die gegenwärtige von der Leyen-Kommission würde sich dazu noch besser eignen, denn sie fasst die Ziele noch mal strenger. Interessant wäre der beschriebene Ansatz auch als Forschungsfrage für die Nach-Corona-Zeit. Die Frage würde lauten, ob die Corona-Krise auch eine Härtung der Governance im Gesundheitsbereich eingeleitet hat, wo die EU bislang kaum Kompetenzen hat.
Unsere Analyse der Wandlungsprozesse, die durch die Krisen ausgelöst worden sind, hat gezeigt, dass die Frage Integration versus Desintegration als Optionen zu kurz greift. Vielmehr bedeutet die Härtung der Governance durch Krise nicht immer eine maßgebliche Supranationalisierung, sondern eine inkrementelle Verschiebung auf einem Kontinuum zwischen intergouvernementaler und supranationaler Governance im Mehrebenensystem.
Nicht immer leicht lesbar, da sehr im politikwissenschaftlichen Fachjargon verhaftet, liefert der Sammelband doch eine weitreichende Analyse der Herausforderungen in der EU. Er umfasst die schon bekannten Ansätze, die der Union ein Demokratiedefizit bescheinigen, und ergänzt sie um die neuen krisenhaften Erscheinungen, wie eben den Abbau von Rechtsstaatlichkeit. Für interessierte Europäerinnen und Europäer liefert er so einen wertvollen Überblick über die aktuellen Fragen der Politikwissenschaft zum Status quo und Quo Vadis der EU. Es bleibt aber naturgemäß ein olympischer Blick auf die EU, dem die subjektive, parteinehmende Analyse abgeht. Wer in Krisenzeiten lieber eine flammende Streitschrift für Europa lesen will, wird mit diesem Buch nicht glücklich.
Meint Paul Vorreiter über den Sammelband »Die neue Europäische Union – zwischen Integration und Desintegration«, herausgegeben von Andreas Grimmel, im Nomos Verlag erschienen, 306 Seiten, 64 €.